SRF 2 Kultur.
Wort, Klang und Bild. Aus Wörtern, aus Musik und aus Bildern bestehen Gedichte und ihnen widmen wir uns in der folgenden Stunde in der Sendung Passage hier auf SRF 2 Kultur. Und wir tun dies in besonderer Form. Wir setzen ganz auf eine Autorin, heute auf Johanna Lier, auf ihr Werk, auf ihre Lieben und Leidenschaften in Sachen Lyrik und auf ihre Zusammenarbeit mit der Künstlerin Stella Glitter, die für diese Sendung komponiert hat. Alle besprochenen Gedichte können Sie auf unserer Webseite mitlesen, www.srf2kultur.ch. Mein Name, Felix Schneider. Ich darf Ihnen kurz Johanna Lier vorstellen. Sie ist eine vielfältige Person. Seit der Geburt anno 1962 ist sie Schauspielerin, natürlich mit dem Großerfolg in den 80er Jahren in Freddy Murers Höhenfeuer. Sie ist Journalistin, vor allem für die Zürcher Wochenzeitung. Sie ist Autorin, sie hat Lyrik verfasst, Theaterstücke geschrieben und jetzt, soeben erschienen, ihr erster Roman, Bring mir Jagdfang. Und sie ist Performerin. Sie unterrichtet auch an der Hochschule Luzern. Johanna Lier, herzlich willkommen zu dieser Sendung. Ich greife mal zwei von Ihren vielen Berufen raus. Journalistin und Lyrikerin, beides nicht nur irgendwie so nebenbei, sondern als Journalistin zum Teil auch festangestellt gewesen. Lyrikerin, 5 Gedichtbände publiziert. Sind das eigentlich absolute Gegensätze, Lyrik und Journalismus, oder gibt es da Berührungspunkte?
Das ist natürlich auf den ersten Blick 2 total unterschiedliche Textsorten oder auch Vorgehensweisen. Also im Reportage geht man raus, man trifft Menschen, man befasst sich mit Geschichten und Fakten. Und in der Lyrik geht es um diese radikale Intimität. Da geht es um das Innenleben, um die Musik, um die Sprache an sich, um den Rhythmus und den Sound. Ich bin auch niemandem verpflichtet. Ich kann wirklich einfach meinen Intentionen folgen. Und beim Journalismus ist ganz klar, das richtet sich an ein bestimmtes Publikum. Und diese Texte haben eine bestimmte Funktion.
Also gar keine Berührungspunkte. Sie schalten um.
Natürlich hat es einen Berührungspunkt, weil, also wenn ich es mache, bin ja immer ich, die das macht. Und ich habe auch gemerkt, dass so durch das Schreiben von den Theaterstücken und auch im Roman sind diese 2 Textsorten insofern zusammengekommen, indem auch der Roman auf einer Recherche basiert. Ich war in Nigeria und habe dort sehr viel recherchiert, nicht nur für den Roman, sondern für Reportagen. Und diese Themen sind dann eingeflossen.
Und wie schon gesagt ist, dass der Roman in Lagos, also in Nigeria, spielt.
Genau. Und basiert auf einer Recherche. Also ich habe dort sehr viel als Journalistin recherchiert und diese Themen fließen ein. Und trotzdem ist ja dann die Sprache, also das Sprachverfahren ist ein poetisches. Und da geht es wieder um die Sprache und den Sound. Und insofern kommen da dann diese 2 Textsorten oder Vorgehensweisen in einer gewissen Weise zusammen.
Wir wollen mal hören, wie diese Sprache, dieser Sound bei Ihnen klingt, Johanna Lier. Ich nehme den Gedichtband So What in englischer Sprache. Ich denke So What. Das ist der Titel. Erschienen ist dieser Gedichtband im Babylon Verlag, Schweizerisch-Arabisches Kulturzentrum Zürich-Bagdad. Riecht nach einer Geschichte. Was ist das für ein Verlag?
Das ist ein Verlag, der ist in Babylon, in Bagdad. Das Buch wurde in Damaskus gedruckt, noch vor dem Krieg. Ich sollte dann auch noch an ein Festival fahren, aber das ging dann eben nicht mehr, weil sich da der Krieg schon angekündigt hatte. Das ist ein Freund von mir, Ali Al-Shalah, der hat hier in Zürich macht jedes Jahr dieses große Lyrikfestival, Al-Muhtanabi. Und er hat diesen Verlag, das ist eigentlich ein zweisprachiger Verlag, also entweder arabische Gedichte oder dann arabisch-deutsch. Und das ist das einzige Buch, das nur Deutsche, also die Gedichte sind nur in deutscher Übersetzung, weil wir hatten das Geld nicht, um eine gute Übersetzung zu bezahlen und ich wollte nicht eine schnelle, billige Übersetzung haben. Und Ali war einverstanden, das ist jetzt halt in Bagdad das einzige deutschsprachige Buch. Also in diesem Verlag.
Es weist mir etwas den Weg, weil Gedichte haben bei Ihnen etwas mit Reisen zu tun. Aber lassen Sie uns doch mal eines dieser Gedichte aus dem Band So What in englischer Sprache. Ich denke So What. Ich nenne das in Zukunft einfach nur noch kurz So What. Lassen Sie uns doch eines dieser Gedichte mal hören.
Meer, der Wind, die Insel, die Vögel, Meuteherde, Schwarm, zu Tausenden, Tausenden, 1000 Fische fressen sie und Kaninchen. Im Wind, im Meer, für die Vögel, die Insel. Wegen der Eier und all der gefühlten, geliebten, gefütterten, getöteten Vogeljungen ängstigen sich 1000 Vögel. Auch wenn im Wasser der Tote, der wiegende Körper, der schlingernde Tote weich ist, beweglich. Tausend Vögel, tausend überfliegen die Palmen, die Wellen den Weg. Steine, Pflanzen, all die Stacheln, darunter die Insel ist unbesetzt. Fass mich an.
Soweit dieses erste Gedicht von Johanna Lier aus dem Band So What. Johanna Lier, ich finde, Sie haben systematisch hier einen Schock inszeniert. Also ich habe mich dem Gedicht am Anfang so überlassen. Es geht um Vögel, es geht um Kaninchen, so geliebt, getötet. Es ist sehr emotional. Es geht fast an den Rand so eines kitschigen Verhältnisses zu den Tieren. Und dann kommt dieser Tote. Naja, es könnte natürlich der Vogel sein, aber ich habe sofort an einen toten Menschen gedacht. Und das war der Schock.
Haben Sie das so inszeniert? Nee, das haben wir erlebt. Also ich habe ein Jahr im Iran gelebt und wir waren am Golf, im Mandere Boucher, mit meinem Sohn, der war damals 5 und da lag ein toter Mensch im Wasser. Und ich habe den nur ganz schnell gesehen und bin dann gleich mit dem kleinen Kind weggerannt, damit er das nicht sieht. Und das Interessante war, dass gerade weil ich nur so schnell hingeguckt habe und mich nicht wirklich damit beschäftigen konnte, habe ich das Bild nicht mehr aus meinem Kopf rausgekriegt. Also wie wenn es sich durch die Flüchtigkeit des Guckens umso mehr eingeprägt hat. Und ich erinnere mich noch genau, wie er so wie eine Schlingpflanze oder wie so ein Plastiksack war. Also so das Schlaffe wurde immer so von den Wellen wieder auf, wurde dieser tote Körper auf den
Stein. Der schlingernde Stein. Tote, weich, beweglich. Genau. Es kommt im Gedicht
war ein großer, ganz klar. Ein großer, kräftiger, junger Mann.
Das Gedicht fängt mit 3 Punkten an und hört mit 3 Punkten auf. Warum?
Muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht mehr.
Es wirkt so, als würde es so auftauchen aus dem Alltag und wieder untergehen.
Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es nicht wirklich einen Anfang und ein Ende hat, sondern genau, dass man einfach so reinfließt und wieder rausfließt und dass es auch gar nicht so wichtig ist, da beginnt es jetzt und da hört es auf, sondern eher so eine Momentaufnahme eines Zustands ist, wie wenn man am Meer ist und die Vögel sieht, dann dieser flüchtige Blick auf diesen toten Menschen.
Und am Schluss kommt noch mal eine ganz andere Ebene dazu. Da kommt plötzlich Fass mich an. Also kommt ein Du noch ins Spiel und das wird eigentlich privat.
Ja, ist vielleicht eine Liebessehnsucht, die darunter liegt. Oder es geht ja auch um diese Vogeljungen. Also das war eine konkrete Insel, die aber in Italien ist, nicht im Iran. Und diese Jungen sind ganz allein auf dieser Insel und das hat auch sowas ausgeliefert. Also es geht um dieses Ausgeliefertsein und die Gefährdung, die wir Lebewesen haben. Die Vögel fressen ja auch die Fische.
Ja, und in solchen Situationen fasst man sich schon an oder hat das Bedürfnis danach. Also ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Toten im Wasser am Strand gesehen, aber würde wahrscheinlich auch so reagieren.
Wobei dieses Fass mich an wahrscheinlich nicht mit dieser unmittelbaren Situation zu tun hat, sondern überhaupt mit der Anwesenheit der Gefährdung. Also was können wir dieser Gefährdung entgegensetzen? Das ist vielleicht die Liebe und die Berührung und die Sinnlichkeit. Also das, was uns in dieser Gefährdung auch eine Sicherheit geben kann.
Johanna Lier, lesen Sie uns das Gedicht noch einmal und dann gleich das nächste noch, das zweite.
Meer, der Wind, die Insel, die Vögel, Meute, Herde, Schwarm, zu Tausenden, Tausenden, tausend Fische fressen sie und Kaninchen, im Wind, im Meer, für die Vögel, die Insel, wegen der Eier und all der gefühlten, geliebten, gefütterten, getöteten Vogeljungen ängstigen sich tausend Vögel. Auch wenn im Wasser der Tote, der wiegende Körper, der schlingernde Tote weich ist, beweglich, tausend Vögel, tausend überfliegen die Palmen, die Wellen den Weg. Steine, Pflanzen, all die Stacheln, darunter die Insel ist unbesetzt. Fass mich an. Schwarzer Holunder, Feuersalamander. Wir wickeln dich in Tücher, wir legen dich in eine Schachtel, wir packen dich auf den Gepäckträger des Fahrrads, das dich zum Ort bringt. Dir sprechen wir die Totengebete, es roch so gut, dein Körperleib. Weiße, flatternde Kleider, Feuerverbrennung, wir schwitzen, aus den Achselhöhlen stehst du auf. Feiner Staub schwebt über der Stadt, jener gelbe Farbton, der unser Herz schneller schlagen lässt.
Das war Johanna Lier mit zwei ihrer Gedichte. Das zweite, ich nenne es mal einfach Feuersalamander. Ich habe eine systematische Verunsicherung erlebt während dieses Gedichtes. Es ist eigentlich von einem Salamander die Rede, aber vielleicht ist es eben doch ein Mensch, ein toter Mensch.
Also es geht um ein ganz konkretes Begräbnis, das ich gesehen habe. Also ein Mensch stirbt, der wird in Tücher verpackt und die versuchen, diesen Körper auf den Gepäckträger ins nächste Dorf zu fahren, damit er dort beerdigt werden kann. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil es so nackt ist, weil es so ein einfacher Vorgang ist. Also jemand stirbt und man versucht ihn halt irgendwie zu transportieren.
Aus den Achselhöhlen stehst du auf.
Das ist quasi wie, also es ist heiß, es ist eine Feuerverbrennung. Es ist, also die Feuerverbrennung habe ich nicht gesehen, das ist dann schon eine Übersetzung. Und dann schwitzt man, man ist heiß und dieser Mensch, dieser Tote ist ja wie noch in einem drin oder in der Erinnerung. Und der Schweiß, also gerade kommt aus den Achselhöhlen, das ist so quasi das, was aus meinem Körper kommt.
Feiner Staub schwebt über der Stadt, jener gelbe Farbton, der unser Herz schneller schlagen lässt. Das ist, das kann man ja im Radio nicht sehen, kursiv gedruckt. Muss eine Bedeutung haben?
Nein, das sind eher so prosaische Einsprengsel. Da kommt vielleicht schon so etwas zusammen von Reportage und Lyrik, dass in diesem Buch es immer wieder so kursive Stellen hat, das sind dann eher so prosaische Sprengsel. Das war dann vielleicht schon so der erste Schritt in die Prosa rein.
Lesen Sie uns noch eines Ihrer Gedichte.
Warm bist du innen, weich bist du außen, zärtlich in Gesten ein Licht bist du, Quelle ein Feuer, zündender, hortender, wärmender, weichender, zärtlicher Wortklang, springender, lachender, bist du, du, der Lachende, du trägst Geschichten in der Buschhaut, deine Arme, Bewachsender, Wälder warm bist du, Licht, aufwachen, ich, du, Schneewilderer, Schneegefieder, April, Kirschenblüte, nach verbranntem Getreide riecht das Haar.
Ein Gedicht von Johanna Lier. Vorgelesen von der Autorin hier in der Passage über Lyrik auf SRF 2 Kultur. Ein Liebesgedicht und ich greife mal ein Wort heraus, nämlich die Buschhaut. Busch ist für mich zunächst einmal etwas, ich denke an den Busch, ne, der weit weg, und Haut ist etwas sehr Nahes. Und das scheint mir irgendwie typisch zu sein, diese Lyrik ist auf der ganzen Welt verortet. Lyrik und Reisen muss bei Ihnen etwas zu tun haben miteinander. Ich habe komischerweise immer gedacht, Lyrik ist nicht etwas, was die fremden Länder öffnet. Lyrik ist eigentlich das Letzte, was ich verstehe in der Sprache und im fremden Land. Und jetzt hoffe ich, dass Sie mir widersprechen.
Also das hat sicher auch natürlich auch biografische Gründe. Ich habe im Ausland gelebt, ich bin sehr viel gereist, habe auch an verschiedenen Orten gearbeitet. Ich war oft eingeladen an Festivals, die irgendwo stattgefunden haben. Und eigentlich ist das schon ein sehr intimer Vorgang. Man ist unterwegs und man ist ja paradoxerweise zwar dann extrem draußen, aber gleichzeitig ist man extrem auf sich selber zurückgeworfen und bei sich. Und die Lyrik ist ja auch eine sehr intime Textsorte. Und insofern finde ich schon Reisen und Gedichte schreiben oder recherchieren und dann wieder aufs Gedicht zurückgreifen, das ist eigentlich schon eine Bewegung, die ich extrem liebe und die sich für mich eigentlich überhaupt nicht widerspricht.
Dann nehmen wir ein Beispiel, Argentinien.
Also mich hat Lyrik sehr früh begonnen zu interessieren, und zwar auch die Stellung, die die Lyrik hat innerhalb des Kunstbetriebs. Also die Lyrik als etwas extrem Marginalisiertes, niemand interessiert sich dafür. Ich habe das oft auch so erlebt, dass die Leute fragen, was machst du, Gedichte und warum? Und ich habe sogar einen Freund gehabt, der hat mich extra zum Nachtessen eingeladen, um mich davon abzubringen, mein Leben
und seine
nutzlose Kunst zu verschwenden. Genau, und einer hat mir mal gesagt, du machst so diese Hausfrauenkunst, was eine doppelte Diskriminierung ist, nämlich die der Hausfrauen wie die der Gedichte. Und gleichzeitig gilt es ja doch als die Königsdisziplin der Literatur. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe verschiedene Orte bereist, Bulgarien und Nigeria und Iran und Argentinien unter anderem. Und wollte herausfinden, was hat die Lyrik für eine Bedeutung? Hat sie eine marginale Bedeutung oder eine sehr hohe Bedeutung? Und wie gehen die Leute dort damit um?
Wir haben ja das Gefühl, im Iran und jetzt aber auch in Argentinien, da ist die Welt der Lyrik noch in Ordnung, da gilt der Lyriker oder die Lyrikerin noch etwas. Haben Sie diese Situation tatsächlich so angetroffen oder ist das eine Idealisierung, die wir vornehmen?
Also in Iran war es tatsächlich so, in Argentinien hat es sich dann aufgelöst, warum es so ist. Also in Iran war es wirklich so, also wenn man erzählt, dass man Dichterin ist, dann fallen die Leute auf die Knie und sagen, wow, was? Also ich wurde noch nie in meinem Leben so verehrt und so auf Händen getragen und jeder schreibt Gedichte, jeder schreibt Gedichte, alle haben irgendwie noch eine Kladde mit Texten und es gibt dort auch Dichter, die wirklich in einer Art und Weise verehrt werden, wie ich das sonst nirgends erlebt habe. In Argentinien waren wir dann an einem Festival und da gab es ein sehr, also Rosario ist das zweitgrößte Festival in Südamerika. Und dann haben wir Lesungen gehört von einem älteren Dichter zum Beispiel. Es waren 300 Leute da, die Leute haben geklatscht und sie haben gejohlt. Und dann haben wir irgendwie herausgefunden, ach, der schreibt Gedichte über den Unabhängigkeitskampf im 19. Jahrhundert und schreibt von den Conquistadores und diese ganzen historischen Sachen. Und dann gab es aber junge Dichter aus Buenos Aires, sie haben Gedichte gelesen, es waren die üblichen 10 oder 30 Leute da und 20 von denen haben gelangweilt das Gesicht verzogen. Also dann eigentlich, und dann habe ich gemerkt, es ist eigentlich eher der Gap zwischen Tradition und zwischen der modernen Lyrik. Und dass eigentlich die moderne Lyrik auch im Iran und wahrscheinlich überall mit demselben Status zu kämpfen hat und eher an den Orten, wo noch so die traditionelle Lyrik gepflegt wird, hat sie eine unglaubliche Popularität. Wie dann auch im Iran gesagt wurde, ja, die Leute, sie dichten teilweise wie Hafiz oder wie Rumi, sehr große, aber alte Dichter. Und die Leute dichten heute noch wie die und das ist sehr populär.
Aber die moderne Lyrik hat es auch schwer dort, muss man jetzt doch...
Sehr sogar, ja.
War das eigentlich der einzige Grund, die Gedichte, dass Sie nach Argentinien gefahren sind, Johanna Lehr?
Also an jedem Ort, an dem ich gewesen bin und so quasi den Zustand der Lyrik erforscht habe, gab es ein anderes Thema. Und in Argentinien war es die Verbindung von Ökonomie, Politik und Lyrik. Das war kurz nach dem Zusammenbruch, als in Argentinien das Finanzsystem zusammengebrochen ist und die Leute waren sehr politisch aktiv. Das war hochinteressant, es war sehr viel passiert, ein sehr hoher Grad an Selbstorganisation. Und dann hat es mich interessiert, ob die Lyrik so quasi diesem Vorwurf des total apolitischen gerecht wird. Und habe dann auch die Interviews so ausgerichtet.
Was heißt gerecht wird? Also ob die Lyrik so apolitisch bleibt oder ob sie sich politisiert?
War das also ich habe es ein bisschen ironisch gemeint, ob sie dem Vorwurf des apolitischen gerecht wird. Also ist sie wirklich so nutzlos, ja, ja, so apolitisch, so in dem Sinne völlig abgehoben für irgendeine elitäre Akademiker, die im Elfenbeinturm leben, wie das so oft vorgeworfen wird und bin dann dorthin, wo politisch eine so aufgeregte und auch interessante Zeit war und wahnsinnig viel passiert ist. Und habe Dichter und Dichterinnen dann auch diesbezüglich gefragt. Und es ist dann, war dann auch wirklich so, dass sie, diese Dichter und Dichterinnen sich in keiner Weise als apolitisch verstanden haben und eigentlich gerade diese scheinbare Nutzlosigkeit des Gedichts, mit dem man weder Geld verdienen noch berühmt werden kann, noch eine Mehrheit erreichen kann, dass das ja eigentlich auch eine ganz subversive Strategie gegen das kapitalistische Diktum ist, eben berühmt zu werden, reich zu werden, Mehrheiten zu erreichen und dass es eben genau dadurch das Gedicht eine subversive Kraft hat, indem es sich diesem total verweigert.
Gerade weil es nichts einbringt, genau, finanziell, weil es keinen Profit,
genau,
einbringt.
Man kann nicht berühmt werden, man kann nicht reich werden, man erreicht keine Mehrheiten.
Sie haben von wir gesprochen, in Bezug auf Ihre Reisen in Argentinien.
Genau.
Wer ist wir?
Das ist Stella Glitter.
Und Stella Glitter ist hier unter uns, Gott sei Dank. Stella Glitter, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sie ist 1949 geboren, hat Veterinärmedizin studiert, hat eine Taxiprüfung gemacht, hat eine Kunstschule gemacht, die Schule für Kunst und Design, hat eine Ausbildung zur Kinooperatrice gemacht und sie ist Künstlerin. Musikalisch ist sie tätig, als Performerin ist sie tätig und heute vor allem als Malerin. Ihre Bilder kann man besichtigen auf der Webseite stellaglitter.ch. Letztes Jahr hat sie eine Ausstellung mit Selbstporträts gemacht und da hat sie verschiedene Köpfe von sich an einer Wand montiert und unten drunter den Körper und den konnte man dann verschieben. Man konnte sozusagen zum Körper, konnte als Zuschauer den richtigen Kopf oder den richtigen Kopf zum richtigen Körper zusammensetzen. Stella Glitter, Sie waren mit in Argentinien. Wie war das?
Also vielleicht im Voraus, ich habe schon Mitte 90er Jahre Gertrude Stein Texte vertont. Das hat mich immer interessiert, Wort in Ton umzusetzen. Ich habe auch Patti Smiths Gedichte vertont. Und dann anfangs 2000 haben Johanna und ich dann angefangen, eben ihre Gedichte mit meiner musikalischen Begleitung aufzuführen. Und so ist das dann gekommen, dass ich sie in Argentinien besucht habe. Wir haben da dann auch ein Experiment gemacht, weil Johanna hat eigentlich zum ersten Mal Gedichte gesungen.
Also ich weiß noch genau, wir waren in unserem kleinen Wohnzimmer und haben einen Channel geguckt. Es gibt dort extra Tango-Channels und haben so diese Tango-Channels geguckt, wie die da auch in der U-Bahn und überall Tango spielen. Und plötzlich haben wir einfach angefangen und haben gesagt, ach komm, wir singen mal und so. Und da haben wir gesungen. Ja, und dann sind wir nach Rosario gefahren. Und das war furchtbar. Ich bin fast gestorben vor Angst. Und dann haben wir ein Zeichen ausgemacht, dass wenn ich dann drankomme mit Lesen, ich ein Zeichen mache, ob wir singen oder nicht.
Ich saß im Publikum in der vordersten Reihe, genau. Und Johanna auf dem Podium mit den anderen Dichterinnen und Dichtern. Und dann, als es soweit war, hat sie mir eben das Zeichen gemacht. Da habe ich gewusst, jetzt okay, ich kann irgendwie loslegen.
Dann haben wir das gemacht und wir hatten einen riesen Erfolg. Also ich weiß noch, am nächsten Tag sind wir durch die Straßen von Rosario gegangen, gab es Leute, die sind uns um den Hals gefangen und gesagt, okay, Hermoso, gelinde. Und dann, ich wusste...
Also jetzt sind wir aber richtig gespannt. Jetzt wollen wir auch was mitkriegen. Jetzt wollen wir ein Gedicht und die Musik mitkriegen. Machen wir erst das Gedicht?
Genau. Bevor die Schlachttiere zur Rampe kommen, warten sie durch einen Teich, und wenn sie weiterlaufen, werden sie mit Schläuchen abgespritzt. Auf den Schultern war er gelegen, bei dir, den weißen Ledermantel, den geflickten, ich vergaß ihn, Freundin. Im Schlafzimmer gehst du, Bett, Wärme, du fragst, was tust du, übersetzest die Regeln, wie das Hebräisch so alt. Auf dem Tisch war sie gelegen, bei dir, Freundin, die Silberkette, zweifach geschlungen, vergaß ich, zufällig. In der Kehle vibrierst du und wägest die schlechten, hartnäckig gegen die guten Töne, Silver could be my former soul. In der Küche war sie gelegen, bei dir, Freundin, die Haarspange, vergaß ich. Am Telefon laut redest, erörterst, bestreitest du, Gemüse putze und gerecht verteile sorgfältig das Essen ich, im Haar Düfte gezüchteter, gepflegter Pflanzen und würziger Kräuter, stofflich flüssiger Buchstabensuppen hast, liebe du. Im Wind verdeckt mir mein Haar die Sicht, ich denke so what, in englischer Sprache ich denke so what. Du weißt, wie man Tiere tötet, Freundin, sanft tötet, sanft, darum, die Haarspange bei dir, vergaß ich.
Johanna Lier mit einem ihrer Gedichte zu Argentinien. Was hat das Gedicht mit Argentinien zu tun?
Also es ist einer der Texte, die wir zusammen vertont haben. Das Motiv der Schlachttiere, also hat wirklich wahnsinnig viele Kühe in Argentinien. Man isst irrsinnig viel Fleisch. Also als ich zurückgekommen bin, habe ich 3 Jahre lang kein Fleisch mehr gegessen.
Das ist der Anfang, bevor die Schlachttiere
genau.
zur Rampe.
Genau, das ist auch wieder so ein eher prosaisches Motiv, das dann
ganz mit kleines Argentinien Stück Reportage, zu tun hat.
Ja. Aber sonst, diese ganze da mit den... Es geht um die Freundschaft, das hat eigentlich dann mit Argentinien direkt...
Ja, aber es endet wieder mit dem Stichwort Tiere.
Genau.
Du weißt, wie man Tiere tötet, sagt dieses Ich der Freundin. Also das ist ein ziemlicher Hammer.
Ja, das geht, ja.
Freundinnen sind manchmal der Hammer. Ja, und dann auch noch sanft tötet.
Genau. Es geht ja eigentlich darum, wie soll ich sagen, das ist jetzt ganz schwierig zu versprachlichen auf einer anderen Ebene, dieses sanft töten, das ist so eine Freundin, die in einer gewissen Weise mehr weiß oder in einer gewissen Weise etwas besser oder vertiefter weiß oder kann. Ja.
Und dann in diesem Rahmen, in diesem Tierrahmen drin, sind ja 4-mal Vergessensakte. Nicht? Man lässt immer was liegen. Ich habe sofort daran denken müssen, naja gut, man lässt da was liegen, wo man ja wieder hin will. Man vergisst das, zufällig, es war dieser, zufällig. Und dann aber auch sind beschrieben so die Tätigkeiten der Freundin und des Ichs. Wie hängt das zusammen? Dieser Tierrahmen, dann das Vergessen und diese verschiedenen Tätigkeiten von Freundin und Ich.
Vielleicht schließt sich's wieder an die Themen, die wir vorher besprochen haben. Also so dieser Widerspruch zwischen der Prekarität und der Lebensgefährdung, also und der Allgegenwärtigkeit auch des Todes. Und dann aber, was hält uns und was gibt uns Wärme und was ist das, was den Boden gibt? Ist in diesem Fall die Freundschaft. Das sind Freundinnen, die eine gewisse Stärke haben. Im Gegensatz zum lyrischen Ich, das immer etwas vergisst, etwas verliert und dann immer wieder so quasi gehalten und zurückgeholt wird durch die Stärke und Anwesenheit dieser Freundinnen.
Und dieses Lied haben Sie in Argentinien vorgetragen, Johanna Lier, und zwar mit Musik von Stella Glitter.
Das haben wir vertont, ja.
Und wie diese Musik von Stella Glitter klingt, das dürfen wir jetzt hören. Stella Glitter hat extra für diese Sendung komponiert, das ist also exklusiv, es ist eine Uraufführung. Stella Glitter, bitte sehr.
Das erste Stück heißt Schön ist die Biest.
Das war Stella Glitter mit der neu geschriebenen Komposition Schön ist die Biest. Lässt einem nachdenklich zurück, Johanna Lier, ne?
Nachdenklich? Ich weiß nicht. Es ist so diese Mischung, die ich mag. Es hat so dieses dynamisch-kompakte und dann diese ganz feinen Zupfbewegungen.
Und die Brüche sind ganz abrupt. Es hält plötzlich an und wird dann ganz intim.
Genau. Stella ist ja eine richtige Rockmusikerin und ich mag ja auch die Konzerte, wo es dann so richtig laut abrockt.
Ja, die kann auch ganz laut, ne?
Richtig abrocken und ich mag das mega, mega gerne. Und dann aber gleichzeitig gibt es so dieses ganz wieder zerbrechliche, feine, prekäre. Das ist sehr schön, ja.
Wir werden es noch weiter hören. Nun hier in der Passage über Lyrik mit Johanna Lier und Stella Glitter kommen wir nun zu einem anderen Thema. Nämlich zur Vorstellung von zwei Neuerscheinungen, die Johanna Lier ausgewählt hat, weil sie ihr viel bedeuten. Die erste der beiden Neuerscheinungen ist ein Gedichtband von Joanna Lisiak mit dem Titel «Links, wenn sie träumt», erschienen in der Edition 8 in Zürich. Johanna Lier, diese Joanna Lisiak, wer ist das?
Ich habe sie nicht gekannt, ich habe sie entdeckt und war sofort total begeistert. Sie ist 1971 in Polen geboren und lebt seit 1981 in der Schweiz und sie schreibt Lyrik und Kurzprosa und Essays, auch dramatische Texte, hat auch schon Hörspiele für SRF 2 geschrieben und hat 2014 im Wolfbach Verlag ihren ersten Gedichtband Besonderlinge, Galerie der Existenzen, herausgegeben.
Sie waren sofort begeistert.
Ja.
Können Sie sich an Ihre Begeisterung noch erinnern? Warum?
Es ist die Sinnlichkeit der Sprache, die Sprachbilder.
Mit faszinierenden Sprachneuschöpfungen. Wir werden das vielleicht hören. Lesen Sie uns mal, Johanna Lier, ein Gedicht von Lisiak vor, bitte.
Andeutungen. Vielleicht blüht die Orchidee immer dann, wenn du dich einem Höhepunkt näherst. Der Gedanke an Zimtreis streift dich, als du unter der Weide gehst. Im Wind liegt der Duft deines ersten Füllfederhalters. Du nennst deine Stadt eine männliche Stadt, eine andere ist offensichtlich weiblich, warum weißt du nicht? Aber im Park hält eine Wolke aus Vogelgezwitscher deine Kindheit im Schnabel. Alles könnte zugeflüstertes Geheimnis sein, du erfährst es nicht. Liegst du im Bett, bist du abends eine durchsichtige Flocke, durchlässig in einem mundwarmen Löffelhaus.
Ein Gedicht von Johanna Lisiak, ausgewählt und vorgelesen von Johanna Lier. Was begeistert Sie daran?
Es gibt eine Erinnerung und es gibt einen Auslöser an die Erinnerung. Die haben scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun. Also was hat denn die Weide mit dem Zimtreis zu tun? Oder warum bringt der Wind ausgerechnet den Geruch von einem Füllfederhalter?
Vom ersten auch.
Und dann ist es der erste Füllfederhalter, genau. Und warum gibt es denn eine männliche Stadt oder eine weibliche Stadt? Also wie kommt man auf eine solche Idee? Also etwas passiert, eine Empfindung, eine Idee, eine Erinnerung und der Auslöser hat scheinbar überhaupt nichts damit zu tun. Und irgendwo kommt es ja dann doch zusammen, eine Wolke aus Vogelgezwitscher hält deine Kindheit im Schnabel. Also irgendwo sind dann diese Erinnerungen doch konkret verankert, auch wenn sie gleichzeitig total unerreichbar und unfassbar bleiben.
Es ist eben ein zugeflüstertes Geheimnis, wie sie ja heißt.
Genau, und dieses Geheimnis erfährst du nicht. Also ein Geheimnis kann man nicht erfahren, sonst ist es ja kein Geheimnis mehr. Es muss ein Geheimnis bleiben. Und das ist auch sehr schön, so dieses Gegensatzpaar von durchsichtig und durchlässig und doch so unfassbar und unerreichbar. Das ist sehr schön aufgebaut und auch wieder eingebettet in die Liebe. Also es beginnt mit der Erwachsenenliebe. Man kann davon ausgehen, dass mit einem Höhepunkt auch ein Orgasmus gemeint ist und endet dann so in dieser eher so kindlichen Seite der Erwachsenenliebe, eben so löffelchen Stellung, so Rücken am Bauch, Bauch am Rücken. Und das ist sehr schön so, diese hochabstrakte Idee ist sehr schön so in diesen ganz alltäglichen, sinnlichen Rahmen eingebettet.
Also wir haben vorher von Sprachschöpfung geredet. Es ist natürlich schon eine ganz großartige Zeile in einem mundwarmen Löffelhaus. Beide Wörter gibt es ja eigentlich nicht und assoziiert alles, oder?
Ja, ja, es ist natürlich toll, weil mundwarm, also das tut ja auch so dieses Kindliche, also Mund trinken.
Ja, den Schoppen macht man mundwarm.
Genau, und dann wird es warm im Mund, wenn man trinkt. Das ist ja dann auch die Befriedigung oder die Geborgenheit und das Löffelhaus. Also der Körper des anderen kann dann auch das eigene Haus sein oder man ist das Haus für den anderen oder man ist gemeinsam ein Haus. Oder das kriegt dann so eine...
Es wird einem einfach warm ums Herz, wenn man das hört. Und genauso ist es, eine Wolke aus Vogelgezwitscher hält deine Kindheit im Schnabel.
Ja.
Eigentlich kann man das ja nicht sagen, aber es geht vollständig gut durch.
Also man hört es natürlich. Also wenn man sich vorstellt, ein Vogelgezwitscher, das hat natürlich schon so etwas, so diese Intensität, wenn so hunderte von Vögeln singen, fühlt man sich schon so in einer Wolke eingebettet und hat deine Kindheit im Schnabel. Also ja, es ist einfach ein Bild, das funktioniert, also weil Vögel haben manchmal etwas im Schnabel und dann lassen sie das fallen oder sie haschen es auch im Flug auf. Das ist vielleicht so, wie eine Erinnerung entsteht, auch so per Zufall im Flug, von irgendetwas ausgelöst, wo man nicht weiß, warum. Und genauso haschen die Vögel irgendetwas auf, was auch gerade in der Luft rumfliegt.
Das müssen wir nochmal hören, das Gedicht.
Andeutungen. Vielleicht blüht die Orchidee immer dann, wenn du dich einem Höhepunkt näherst. Der Gedanke an Zimtreis streift dich, als du unter der Weide gehst. Im Wind liegt der Duft deines ersten Füllfederhalters. Du nennst deine Stadt eine männliche Stadt, Eine andere ist offensichtlich weiblich. Warum, weißt du nicht? Aber im Park hält eine Wolke aus Vogelgezwitscher, deine Kindheit im Schnabel. Alles könnte zugeflüstertes Geheimnis sein. Du erfährst es nicht. Liegst du im Bett, bist du abends eine durchsichtige Flocke, durchlässig in einem mundwarmen Löffelhaus.
Und gleich noch ein Gedicht von Johanna Lisiak, ein anderes zum Anhören, wie Musik.
Porträt. Nicht mit Schlüsseln klimpert sie, nicht mit Geldstücken, nein, nicht mit Armbändern, diesen Bettelarmbändern, schon gar nicht mit ihren Wimpern, denn Wimpern klimpern ist nicht ihr Ding, hingegen mit Gedanken. Gelegentlich mit ihrem Klimperherzen klimpert sie fröhlich, stets aufs harmonische Klimpern bedacht. Mit Kindern sagt sie, sei leicht zu klimpern, ihre Träume reine Klimperparadiese. Klimpern sei dort alles, bis die Ohren sausen. Pianissimo alles ineinander klimpert, ein, aus. Mit was sie am liebsten klimpere, fragte ich. Mit allen Sinnen, meinte sie, an mir vorbeiklimpernd. Mit allem Ernst.
Das schreit doch geradezu nach einer Vertonung. Genau. Wenn Sie das nicht, Stella Glitter, das könnte man, könnten Sie das vertonen, wäre die konkrete
Aber
Frage.
Das Stück heißt nicht Klimpe, es heißt Walle, Walle bis zum Umfalle.
Das nächste Stück von Ihnen. Sehr schön. Wir hören es. Walle, Walle bis zum Umfalle. Ein Stück von Stella Glitter, komponiert für diese Sendung hier über Lyrik mit Johanna Lier auf SRF 2 Kultur. Stella Glitter, also Walle, Walle und Umfalle erinnert ja an den Zauberlehrling von Goethe. Haben Sie daran gedacht, als Sie es komponiert haben?
Es kam eher so von der Idee vom Riff, das ich auf der Gitarre spiele, weil es ja immer so malt. Ja. Ich habe mich da nicht auf Goethe bezogen. Ich bin wirklich so vom Gitarrenriff ausgegangen.
Aha. Ja, aber da sieht man mal, wie tief Lyrik sitzen kann, oder?
Ja, ist schön zu hören.
Wir sind bei lyrischen Neuerscheinungen, die Sie beeindruckt haben, Johanna Lier. Eine haben wir schon gehört, das war Johanna Lisiak, links, wenn sie träumt. Und nun haben Sie noch eine zweite Neuerscheinung ausgewählt, nämlich Ilma Rakusa. Impressum, langsames Licht, Gedichte bei Droschl erschienen. Nun, Ilma Rakusa ist in der heutigen Slowakei geboren, 1946, als Tochter eines Slowenen und einer Ungarin. Und das deutet schon auf etwas hin, sie bezeichnet oder hat sich bezeichnet, wenn sie von ihrer Kindheit spricht, als Unterwegskind, weil sie als Kind in vielen Städten immer unterwegs war. Und das ist sie eigentlich heute noch. Sie reist nicht nur sehr viel, sondern ich glaube, sie fühlt sich auch in diesem Unterwegssein eher zu Hause als in Zürich, wo sie aber wohnt. Sie ist Schriftstellerin, sie hat Gedichte geschrieben, Prosa, Erzählungen, Essays, einen Roman, hält viele Vorträge, schreibt Rezensionen. Vielleicht sollte man herausheben, Mehr, mehr, das ist ein Prosastück, ein autobiografisches Prosastück. Sie ist aber auch Publizistin und eine ganz wichtige Vermittlerin osteuropäischer Kultur. Sie hat sich übersetzt aus dem Serbokroatischen, aus dem Russischen, aus dem Ungarischen und Französischen. Und ich habe noch selten jemanden gesehen, der so engagiert ist, nicht nur fürs eigene Werk, sondern auch immer für das Werk von anderen oder immer wieder. Eine ganz neidlose Liebe, die sie für andere hat. Das finde ich ganz großartig. Nun aber zu Ihren eigenen Gedichten. Johanna Lier, Sie haben diesen Vorschlag gemacht. Was hat Sie beeindruckt an diesen Gedichten?
Also jetzt sind mir auch wieder ganz viele Sachen bewusst geworden, als ich Ihnen zugehört habe. Es ist natürlich auch dieses Motiv des Reisens, des Unterwegsseins. Also man hat so quasi seinen eigenen Sprachrucksack auf dem Rücken und ist total unabhängig und kann eigentlich überall sein damit. Es ist, ja, es ist diese Unabhängigkeit und das hat natürlich auch mit dieser intimen Form zu tun, die zumindest während der Zeit des Entstehens nur ganz bei mir selber ist. Und es ist auch wieder hier die Sinnlichkeit der Sprache. Gleichzeitig sind es unglaublich subtil und auch scharf konstruierte Gedichte. Rhythmus, Struktur liegt dem zugrunde. Und trotzdem ist es auch hier wieder diese überbordende Sprachbilder, die Sinnlichkeit, die Gerüche, die Farben und diese Mischung von klarer Architektur und gleichzeitig eben Walle, auch dieses überbordende Sinnliche, gefällt mir bei Ilmar Rakusa unglaublich gut.
Lesen Sie uns ein Gedicht vor von Ilmar Rakusa aus dem neuen Gedichtband Impressum, Langsames Licht.
Erster Schnee. Kälte kam und das ausgerutschte Licht leuchtete aus den Büschen, verschneit. So früh dieser Winteranfang, keine Zeit, fremde Freunde zu sichten, keine. Licht, fliehendes Fresko, das Rot des Ahorns, fast transzendent unter Flocken. Und die Schutzmantelmadonna weit, weit mit gelocktem Kind und Röcken. Es war, aber ist nicht mehr Oktober. Brotboten eilen herum, freche Keiler. Zum Schnee gesellt sich das Weh, eine helle Hellebarde. Steh auf. Geh weiter. Wohin? In welche geflutschte Havarie? Langsam nimmt der Schritt den Weg, versteht, wo weiß ist, kreuzen Hase und Reh, also halt dich ans Tier.
Wir hören gleich noch ein Gedicht von Ilmar Rakusa.
In Gedanken Corso. Anchorage. Will ich dahin? Ins Eis? Doch eher nein, wenn Zypressen locken, dunkle aus den Büchern des Südens. Zypressen, Zitronen, Zeitungsverkäufer mit traurigem Blick und ermatteter Zunge. Zigeunerkids. Der Rahmen ist keiner, ein Korso, ein Park, verschattet. Aber Gerüche gibt's wie in den Küchen der Kindheit, nach geröstetem Mais und geröstetem Mandeln. Der Wind trägt sie landeinwärts. So geht sich's langsam auf, ab mit wehendem Mantel.
In Gedanken, Corso von Ilmar Rakusa, gelesen von Johanna Lier. Anchorage, das erste Wort. Ja, Anchorage heißt wörtlich eigentlich übersetzt ein Ankerplatz. Und es ist aber eine Stadt gleichzeitig in Alaska, im Eis, im hohen Norden. Was hat Sie so beeindruckt in diesem Gedicht?
Also ist so diese Frage, wohin will ich? Also ist natürlich auch das Motiv des Reisens oder nicht wissen, wo man hingehört oder vielleicht schon wissen, wo man hingehört, aber ist vielleicht nicht so im äußeren Ort verankert. Also welche Bilder locken mich, welche inneren Vorstellungen? Es geht ja um innere Vorstellungen und also der Rahmen ist ja keiner. Und Rahmen brauchen wir ja, um ein Bild einzugrenzen, um ein Bild konkret zu machen. Aber dieser Rahmen ist ja verschattet, das heißt, das Bild ist nur vage, aber die Gerüche, die sind da. Der geröstete Mais und die geröstete Mandeln und die Gerüche, die sprengen ja den Rahmen. Die halten sich an keine Grenzen und sie dringen in mich ein, in meinen Körper ein und setzen Empfindungen, Gefühle und vielleicht auch Sehnsüchte und Empfindungen frei. Und die Gerüche sind ja auch die Erinnerungsträger. Also Gerüche sind auch die Verbindung zu den Dingen, also Über die Gerüche kann ich mich emotional mit der Außenwelt verbinden. Aber eigentlich ist es auch eine Idee. Also Anchorage ist eben die Hauptstadt von Alaska. Das ist eigentlich der Prototyp oder der Stereotyp des Nordens. Mhm. Und der Süden findet ja zuerst in den Büchern statt. Ja. Und Bücher sind ja Geschichten, Ideen. Und die kann ich ja auch nur lesen. Ich muss ja nicht dort sein. Das ist auch hier wieder so dieser Widerspruch von diesem Abstrakten, wo es um Vorstellungen, Ideen geht und diesem unglaublich Sinnlichen und Einfachen. Was mir auch gefällt, ist diese... Also die Sprache sind Zypressen, Zitronen, Zeitungsverkäufer, Zunge, Zigeunerkids. Es ist wirklich so diese Verdichtung von Z, was dann auch bedeutet bei der Zitrone. So diese, man riecht es förmlich, diese Frische. Und
ja, die Gerüche sind eigentlich substanzieller als der Park, der Rahmen selbst, der Park oder der Corso. Und es erinnert stark an dieses Gedicht von Lisiak, eine Wolke aus Vogelgezwitscher hält deine Kindheit im Schnabel. Das ist sehr verwandt, ne?
Genau, es geht auch wieder also darum, dass eigentlich über die Sinneswahrnehmung so Erinnerungsschätze gehoben werden, also die ja manchmal auch keine Schätze sind, manchmal sind sie auch Traumatas oder aber die werden da einfach aktiviert und wir sind dem in gewisser Weise auch ausgeliefert, also und die machen dann auch unsere Gegenwart.
Johanna Lias, wir haben mehrere Gedichte von Ilmar Rakusa ausgewählt und können wie üblich natürlich mal wieder nicht alle vorlesen, die wir vorlesen möchten. Aber eines möchte ich, dass Sie es vorlesen, nämlich Träume, Wünsche. Das muss noch kommen. Ist ganz kurz.
Träume, Wünsche. Im Traum das Kosen. Eine Hand, die nicht zögert. So urerfahren.
Also das finde ich ganz toll in der Kürze, dass sie auch dieses altertümliche Kosen wählt.
Das, was mich an diesem Bild wirklich tief berührt oder einfach auch wirklich mit Bewunderung erfüllt, ist diese eine Hand, die nicht zögert. In diesem Nicht-Zögern liegt eigentlich alles. Das ist so erotisch, also dass diese Vorstellung dieses Nicht-Zögerns und dann auch das Urerfahren. Ja. Und diesem Urerfahren liegt ja eigentlich auch das Unerfahren. Also dass eigentlich Unerfahren und Urerfahren eigentlich wie fast dasselbe ist. Es ist einfach dieses Nicht-Zögern, dieses traumhafte Wissen, was getan oder gemacht oder wie es sein soll.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Es verbindet einerseits das Sinnliche, das Sexuelle und andererseits das Aufgehobensein, das Ur, das Geborgensein. Zwei Sachen, die ja nicht immer zusammengehen.
Deswegen ist es auch im Traum.
Ja, das waren zwei Neuerscheinungen von Johanna Lier empfohlen, nämlich Ilmar Rakusas Gedichtband Impressum Langsames Licht und Johanna Lisiaks Gedichtband Links, wenn sie träumt. Und damit sind wir auch am Ende unserer Sendung Passage über Lyrik mit Johanna Lier und Stella Glitter. Wir verabschieden uns aber nicht, ohne noch einmal Stella Glitter zu hören mit einer neuen Komposition. Worum geht's denn diesmal?
Der Titel dieser Komposition: Kein Trott in la Motte. Und ich möchte jetzt gerade an dieses Corso-Gedicht von Rakusa anknüpfen, weil im Moment habe ich mein Leben auch eigentlich auf Achse. Ich bin nirgends mehr richtig zu Hause. Und es befreit mich auch, eben weil ich offen bin für all das, was passiert. Und wichtig ist eben auch, einen gewissen Trott hinter sich zu lassen. Und La Motte ist der Ort in Jura, wo ich mich aufhalte, wo ich male, wo wunderschöne Landschaften hat und mich auch sinnlich inspiriert.
Wir freuen uns auf das Ende dieser Sendung mit Ihnen, Stella Glitter. Vielen Dank, Johanna Lier. Das war die Passage über Lyrik. Mein Name Felix Schneider.
In Gedanken Corso. Anchorage. Will ich dahin, ins Eis, doch eher nein. Wenn Zypressen locken, dunkle aus den Büchern des Südens. Zypressen, Zitronen, Zeitungsverkäufer mit traurigem Blick und ermatteter Zunge. Zigeunerkids. Der Rahmen ist keiner, ein Corso, ein Park, verschattet. Aber Gerüche gibt's wie in den Küchen der Kindheit, nach gerösetem Mais und gerösetem Mandeln. Der Wind trägt sie landeinwärts. So geht sich's langsam auf, ab mit wehendem Mantel.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.